jetzt sage, dass ich mich auf meine heutige Gästin richtig gefreut habe, heißt das nicht, dass ich mich sonst weniger freue und deswegen klingt es irgendwie nicht so ganz richtig. Aber diesmal versprachen die Themen, die ich vorher über meine Gästin Johanna Hellmich recherchiert hatte, dass wir ganz sicher in eine ganz andere Welt abtauchen werden. Eigentlich wollte ich damit noch in den Berg halten, aber diese andere Welt, in der Johanna mit ihrem alter Ego regelmäßig eintaucht, ist zum einen wichtig, um zu erklären und zu verstehen, wie Johanna zu ihrem Business kam, und zum anderen enorm wichtig, um Johannas eigene Persönlichkeit zu erklären. Auch wenn sie auf der Bühne eine Bühnenidentität annimmt, die sie komplett von der privaten Johanna trennt, steht sie doch in beiden Leben für Selbstbewusstsein als Frau, für Sinnlichkeit und für Weiblichkeit. Und zwar unabhängig von Perfektion. Was genau Johanna neben ihren beiden Modeläden macht, das verrate ich hier noch nicht und lasse sie das lieber selbst erklären. Ich verrate nur so viel, es werden im buchstäblichen Sinne Hüllen fallen gelassen. Hüllen, die übertragen gesehen jede Frau gesellschaftlich mal etwas lockerer lassen sollte. Ich wollte von Johanna natürlich wissen, ob sie schon immer so selbstbewusst war oder wie sie das geworden ist. Ob sie das nach der Geburt ihrer Kinder genauso weiterleben konnte oder ob es Momente gab, in denen sie sich unsicher fühlte. Ist ein Kind wirklich kein Kind und sind zwei Läden vergleichbar? Wo hat sie Stress im Alltag und was macht ihr zu schaffen? Welche Tipps und Tricks hat sie? Was läuft gut und was mal richtig schlecht? Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge von The Mumpany, Bühne frei für Johanna Hellmich und ihre bunte Welt.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Hervorragend. So, du hast ja in diesen Zeiten gerade deinen zweiten Laden eröffnet. Bist du des Wahnsinns? Und wenn ich Laden sage, dann meine ich eine Vintage-inspirierte Modeboutique namens Schmachtfetzen in Stuttgart. Würdest du das genauso beschreiben?
Ich würde das genauso beschreiben. Absolut richtig. Ich habe meinen zweiten Laden eröffnet, so 4 Tage, bevor es wieder diesen Lockdown gab. Ja, das war richtig clever von mir, aber tatsächlich, ich bin ein bisschen des Wahnsinns mit Sicherheit auch, definitiv, aber ich denke mir halt auch, ich kann jetzt halt auch nicht da sitzen und Däumchen drehen, beziehungsweise jetzt den Kopf in den Sand stecken. Ich habe einfach dieses wahnsinnig tolle Angebot bekommen, in einer echt guten Lage mit einem Top-Nachbarn hier einen Laden nochmal aufzumachen, nachdem auch mein erster Laden einfach gut angenommen wird. Und ich dachte mir, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kommt diese Chance, glaube ich, nicht wieder. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, weil ich einfach ein positiver, optimistischer Mensch bin und einfach auch denke, in einem Jahr oder zwei ist diese kleine Bitch mit C da draußen hoffentlich mutiert oder wir sind alle immun oder wir haben einen Impfstoff oder irgendwas und dann geht's hier ab,
sag ich euch. Was bist du für ein Typ? Bist du da so ein Bauchmensch, der sagt, okay, der Laden, das ist eine tolle Fläche, der Preis stimmt, die Miete stimmt, das mache ich jetzt? Oder bist du dann jemand, der sich mit Zettel und Stift hinsetzt und das durchkalkuliert und sagt, okay, ich bräuchte so und so viele Kunden, die so und so viel einsetzen sozusagen, so den und den Umsatz und das lohnt sich dann?
Nee, also ersteres. Ich entscheide tatsächlich ganz, ganz viel in meinem Leben mit dem Bauch. Und mein Bauchgefühl ist auch sehr verlässlich, muss ich dazu sagen. Jetzt habe ich natürlich auch Deutsch-Englisch und Kunstgeschichte studiert. Also da kommen Zahlen jetzt irgendwie so gar nicht drin vor. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, dass ich jetzt mit Excel auch nicht so ganz warm werde. Das heißt, das machen dann andere Leute für mich. Und ich habe einfach... glaube ich, schon ein gutes Gespür für das, was funktionieren kann. Ich habe mich da jetzt, glaube ich, auch nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich habe ja auch schon einen Laden, der hier einfach schon eine Stammkundschaft hat und wo die Leute auch gern hingehen und so. Und ich meine, manchmal muss man auch einfach in die Zukunft blicken, beziehungsweise manchmal, also man sollte es eigentlich immer tun. Und ich denke da halt einfach ein bisschen weitsichtiger jetzt.
Momentan. Vintage-inspirierte Mode, was ist das genau?
Also Vintage-inspirierte Mode ist für mich, ich sage jetzt bewusst für mich, feminin, weiblich. Die Mode unterstreicht mich in meiner Persönlichkeit als Frau aufs Allerfeinste. Ja. Das heißt also, die Schnitte von damals werden einfach neu interpretiert. Ich will jetzt auch gar nicht unbedingt, dass jetzt jeder rumläuft wie das totale Rockabilly-Retro-Girl. Das kann ich persönlich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht leisten. Da müsste ich, glaube ich, morgens um 5 aufstehen und mir meine Haare eindrehen. Und da dürfte auch kein Kind dieser Erde irgendwie mir im Gesicht rumpatschen, weil sonst würde der rote Lippenstift verschmieren. Also das heißt, es ist schon angelehnt an die Schnitte der damaligen Zeit, einfach so 30er, 40er, 50er Jahre, aber schon mit so einem modernen Twist einfach. Also das sind Sachen, die kannst du jetzt die nächsten 20 Jahre in deinem Schrank haben, die wirst du nie all finden oder langweilig oder altbacken, sondern das sind einfach zeitlose, schöne Klassiker, die mich mit meinen fraulichen, weiblichen Kurven einfach super ja, kleiden. Und auch eine Frau, die jetzt hergeht und sagt, ach, sie hätte gern mehr Kurven, auch die wird einfach abgeholt bei mir.
Mir zaubert Kurven.
Ja, war das schon immer wir sind Magierinnen. Nee, tatsächlich nicht. Also es war nicht immer mein Modestil. Ich habe das auch für mich erst entdeckt, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Und seitdem gehe ich aber auch, also ich gehe nie wieder zurück. In meinem Schrank gibt es genau eine Jeans und jedes Mal, wenn ich sie anziehe, muss ich ganz laut innerlich fluchen, weil sie einfach nicht für meine Figur tut. Alles, was ich hier in meinem Laden habe, lässt mich einfach besser aussehen und das habe ich irgendwann mal verstanden. Und seitdem kleide ich mich so und ich sehe halt auch immer wieder an den Frauen, dass das einfach wahnsinnig gut tut, wenn man seine Taille zeigt, wenn man einfach auch wieder einfach wieder mal das Knie bedeckt, ne? Also ich meine, ist einfach schick, ist einfach schön. Ich mag das.
Deinen ersten Laden, Schmachtfetzen, hast du 2014 gegründet.
Richtig, genau.
Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, diese Mode interessiert mich nicht nur, die kleidet mich, die tut was für mich, wie Guido sagen würde, sondern ich möchte auch einen Laden eröffnen und ja, anderen Frauen genau das zeigen und beibringen.
Ja, also das kam tatsächlich über meine Leidenschaft für eine bestimmte Art von Events, die ich veranstalte. Ja. Darf ich das jetzt verraten, was ich da mache?
Ja, na gut. Tease es schon mal an.
Tatsächlich habe ich hier in Stuttgart noch bevor ich meinen Laden eröffnet habe, angefangen, Burlesque-Veranstaltungen zu machen. Und auf diesen Veranstaltungen haben sich die vor allem die Frauen immer wahnsinnig gern rausgeputzt und haben einfach sich so schick gemacht, haben sich auch mal wieder irgendwie was getraut und wollten einfach schön sein und auch mal anders aussehen und so. Und die haben mich dann immer gefragt, ja Johanna, wo kriege ich denn die schönen Sachen für deine Events, für deine Partys? Und dann musste ich tatsächlich immer wieder sagen, online. Und das fand ich irgendwann so frustrierend, dass ich gedacht habe, Mensch, das wär's doch, wenn wir hier einen Laden hätten, wo wir uns einfach so schöne Sachen kaufen könnten und man die anprobieren könnte und dann auf diese Events gehen könnte. Das war der Ausgangspunkt. Es hat sich natürlich jetzt schon ein bisschen entwickelt auch, ne? Also ich bin ja jetzt kein Laden für Abendmode, sondern ich möchte ja, dass man die Kleider im Alltag trägt. Und durch das ganze Thema dieser Events habe ich natürlich da auch einen etwas weiteren Horizont bekommen, was ich auch gerne an meine Kundinnen weitergeben möchte.
Das werden wir gleich nochmal vertiefen. Ich bleibe nochmal kurz in 2014. Aus welcher beruflichen Situation kamst du denn, dass du gesagt hast, das gebe ich auf oder das lasse ich hinter mir und ich starte selber durch?
Ja, ich kam aus einem tatsächlich mittelständischen Unternehmen. Ich war da angestellt. 4 Jahre lang war ich da, war jetzt nie so mein Traumjob. Ich war vorher beim Stuttgarter Ballett, das war wiederum genau mein Ding. Und dann habe ich tatsächlich mich aus dieser sehr sicheren Position heraus entschieden, diesen Laden zu eröffnen. Ich habe gekündigt und meine Chefin war ein bisschen überrascht, aber ich habe dann zu ihr gesagt, naja, also ich meine, wenn man sich entscheidet, sich selbstständig zu machen mit einem Laden, glaube ich, da kann man noch so viel Gehaltserhöhung in Aussicht stellen, da geht man dann einfach. Also ich hab mich da auch nicht eingelassen auf ein Gespräch oder so, weil für mich war klar, ich gehe und mache jetzt mein eigenes Ding. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es mir auch nicht mehr anders vorstellen. Sag niemals nie, aber momentan ist es genau
so, wie es ist. Ja. Nach 2 Jahren bist du dann Mama geworden. Hast du dir da vorher groß Gedanken gemacht, wie du das unter deinen Hut bekommst? Hast du es auf dich zukommen lassen? Hast du organisiert?
Auch, ja, Auch hier wieder, nee, also ich habe einfach, ich glaube, man muss einfach ein Typ dafür sein. Ich bin einfach ein Typ, der macht Dinge aus dem Bauch raus, hat man ja vorhin schon. Und auch das habe ich wirklich aus dem Bauch raus entschieden. Ich meine, ich war da 32. Ja. Ich habe einen Freund, der ist 9 Jahre älter, der hat auch irgendwann gesagt, komm, wie wär's denn mal? Und ich hatte ja einfach auch irgendwie nette Kunden und ich war mir einfach sicher, das klappt alles. Also ich finde, man muss auch irgendwie so ein Urvertrauen haben. Weil, also ich bin der Meinung, das ist aber wirklich nur ein kleiner Gedankenanstoß, man kann sein Leben nicht so durchplanen. Mhm. Das geht einfach nicht. Auch gerade nicht, wenn man Kinder haben möchte. Ich meine, klappt's gleich? Klappt's eventuell ein Jahr lang nicht? Also ich meine, irgendwie so diese Faktoren, die ja da auch mit reinspielen, die muss man ja schon auch so ein bisschen berücksichtigen. Jetzt hat es bei meiner eigenen Mutter zum Beispiel auch relativ lange gedauert, bis ich und meine Schwester auf der Welt waren. Und ich hatte halt so das Gefühl, wenn das jetzt bei mir auch so lange dauert, ja, dann bin ich halt vielleicht auch schon 35 irgendwann. Und das wollte ich einfach auch nicht. Also ich finde halt, man hat gewisse Gedanken im Hinterkopf und muss ich, glaube ich, darüber auch im Klaren sein, dass es eventuell schon ganz schnell klappen könnte. Aber ich finde, so planen und immer alles so irgendwie, ja, auch dann denken, dass es dann so klappt, ich glaube, das funktioniert einfach grundsätzlich nie.
Ja, sehr richtig. Denke ich. Manchmal ist es schwerer, sich davon zu lösen, als das tatsächlich zu glauben.
Ja, ich meine, das Ding ist halt, ich bin halt einfach jemand, der macht es und hat einfach so ein Urvertrauen und irgendwie klappt es dann schon und meistens tut es ja dann auch, beziehungsweise tut es eigentlich immer. Aber wenn jemand natürlich jetzt vom Typ her eher jemand ist, der sehr sicherheitsbewusst ist, der irgendwie auch kein finanzielles Risiko möchte, der alle Möglichkeiten einfach im Blick hat und irgendwie das durchdenken möchte, das ist ja auch legitim. Um Gottes Willen, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich bin einfach jemand, der sagt, komm, los geht's. No risk, no fun.
Ist der Laden denn zu dem Zeitpunkt schon, stand der schon auf einem Bein?
Nee, also würde ich jetzt mal sagen, nee. Jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja auch mit dem Laden schon einmal umgezogen bin, auf eine viel größere Fläche und jetzt einen zweiten Laden habe und jetzt natürlich ganz anders dastehe, muss ich rückblickend sagen, war das schon ein Risiko. Aber ich meine, jetzt ist es ja auch so, dass man im Idealfall, wenn man ein Kind möchte, auch einen Partner an seiner Seite hat und im Idealfall ja auch der Partner bei einem bleibt. Und ich meine, da ist ja auch in gewisser Weise noch eine gewisse Sicherheit dann auch da. Ich meine, jetzt ist mein Freund Koch, ist auch jetzt nicht gerade unbedingt der Beruf mit der größten Sicherheit der Erde, aber nee, also ich bin einfach jemand, der
sehr gut. Dann hast du von jetzt auf gleich, mehr oder weniger, man kann sich zwar darauf einstellen, aber 2 Babys gehabt. Ein Baby, mit dem du dann sozusagen sogar noch auf eine größere Fläche gezogen bist im Laufe der Zeit. Und ein kleines Baby, was dann am Anfang immer bei dir war. Hast du den Kleinen mitgeschleppt sozusagen? Oder hast du Krippe, Omas, Opas zur Hilfe gezogen?
Also wir hatten das am Anfang, das war so, dass ich dann in der Zeit, wo mein Sohn noch so ganz klein war und auch viel gestillt wurde, natürlich, da hatte ich dann auch schon meine erste Mitarbeiterin. Ja. Die hat das ganz toll gemacht. Ich habe auch meine Öffnungszeiten gekürzt, dass einfach da die Arbeitszeiten nicht allzu lang werden. Also das hat dann auch ganz gut geklappt, weil die Kunden dann einfach sich so ein bisschen umgestellt haben. Dann war halt Montag, Dienstag eben zu. Das war aber nicht weiter tragisch. Und zu der Zeit hat tatsächlich mein Freund noch die Schule besucht, so auf dem zweiten Bildungsweg und konnte da ganz, ganz viel Zeit mit dem Kleinen verbringen, was ich auch voll schön fand. Und der hat auch Gott sei Dank die Flasche genommen, der Kleine.
Dankbar.
Der kleine Mann. Ich hab abgekriegt wie eine Irre. Oh Gott, wenn ich zurückdenke, denke ich mir auch so, was ich da mit dieser elektrischen Milchpumpe wie so eine Kuh am Küchentisch saß und diese Milch abgepumpt habe. Also um Gottes Willen, wirklich Mado. Also es war wirklich, also sexy geht anders, Freunde. Sexy geht wirklich mal anders. Ja, nee, aber der hat tatsächlich Muttermilch aus dem Fläschchen gekriegt und der Papa hat sich da ganz toll gekümmert, ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es würde auch ohne den Partner nicht gegangen, Gottes Willen.
Ja. 3 Jahre weiter. Das erste Baby ist mittlerweile etablierter, das zweite Baby ist mittlerweile 3,5 und du bist wieder schwanger.
Ja, schon wieder. Oh Mann, ja, ja, genau. Ja, ja.
Der Kleine ist mittlerweile wahrscheinlich im Kindergarten.
Der geht in den Kindergarten, genau. Und das zweite Baby geht in die Kita. Kita. Seit dem Sommer ungefähr, ja.
Und dann dachtest du dir, warum dann nicht mal wieder, ne, du hast wieder Kapazität, wieder einen Laden eröffnen. Also hast du jetzt mittlerweile eigentlich sozusagen vier Babys. Zwei echte und zwei Ladenbabys.
Ja. Genau.
Also wie fühlt sich das für dich an? Ist das wahnsinnig viel Verantwortung? Hast du Routine, weil es eben das jeweils zweite ist? Was würdest du sagen?
Also ich bin ja, also wie gesagt, ein echtes Glückskind. Ich habe als das so ein bisschen im Gespräch oder so, eigentlich so kurz vorher, so als es noch gar nicht so im Gespräch war, dass ich einen zweiten Laden aufmache, hat meine damalige Mitarbeiterin halt mit dem Gedanken gespielt, bei ihrer damaligen Arbeitsstelle zu kündigen. Und ich habe dann einfach auch für mich entschieden, ich brauche einfach auch ein bisschen mehr Planungssicherheit. Also ich meine wirklich, man darf das nicht außer Acht lassen. Nicht, dass jetzt die Muttis da draußen denken, oh, die kriegt so viel gebacken. Wie macht die das nur? Also es ist wirklich eine Frage der Organisation und ich habe für den ersten Laden einfach jetzt mit dieser Mitarbeiterin, eine 80% Mitarbeiterin, die das wirklich 80% macht. Also das ist einfach auch ein hoher Kostenfaktor, das ist ganz klar. Aber es geht ja auch gar nicht anders. Also du brauchst ja einfach Leute, die dann auch für dich das machen. So, das ist mal der erste Punkt. Dann jetzt im zweiten Laden bin ich ganz viel und hoffe, dass es weiterhin auch so mit der Betreuung gut klappt. Jetzt in der heutigen Zeit ist es ja immer nicht so ganz sicher. Aber auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon nochmal echt eine Herausforderung. Jetzt nicht jetzt unbedingt wegen dem zweiten Laden, sondern eher eigentlich wegen dem zweiten Kind. Weil man hat ja dann einfach, ich sage jetzt mal momentan jetzt einen 4,5-Jährigen, der will Action, der will turnen, der will auf den Spielplatz, der will Kumpels treffen. Und dann hat man im Prinzip noch ein 1-jähriges Kleinkind. Die hat ganz andere Interessen, da muss man ganz anders auch den Tag planen. Die will Mittagsschlaf machen oder die muss Mittagsschlaf machen, dass die mal zur Ruhe kommt. Also das ist wahnsinnig aufwendig, da immer allen gerecht zu werden und dann auch noch die Läden und so weiter und so fort. Also das ist schon ein echter Spagat, wirklich. Und es funktioniert auch nur dann, wenn wenn alle Komponenten ineinander greifen. Also jetzt ist es momentan einfach gerade so, dass im Kindergarten oder in der Kita das Personal so ein bisschen fehlt und zack, bumm, bricht dieses komplette Konstrukt einfach mal zusammen. Das darf man wirklich nicht vergessen, weil nach außen dann denken immer alle, wow, voll die krasse Boss-Lady, wuhu, die kriegt das ja alles voll gut gebacken. Ja, natürlich, ich kriege es schon gebacken, aber manchmal ist das schon auch echt eine Zerreißprobe, wirklich.
Sind das so die Sachen, die am meisten stressen, wenn man sozusagen sich eigentlich sein Konstrukt aufgebaut hat und dann doch eine Säule wackelt?
Mir tut es halt dann immer leid. Also ich finde es nicht weiter tragisch, wenn ich jetzt mal Abstriche machen muss, weißt du? Also ich habe einfach auch jetzt in den Jahren gelernt, es kann nicht immer alles perfekt laufen oder perfekt sein. Es geht nicht, ja. Also es gibt einfach Punkte, an denen muss man Abstriche machen, keine Ahnung. Dann kann ich jetzt halt mal heute nicht mehr die neue Ware auspacken und präsentieren, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe, weil ich jetzt los muss, mein Kind abholen. Oder ich muss heute mal eine Stunde kurz schließen, weil ich früher los muss. Oder. Es gibt so viele Oders und man muss da einfach irgendwie cool damit sein. Man muss da einfach irgendwie damit klarkommen, weil man kann nicht immer 150% abliefern. Das geht nicht. Nicht mit zwei Kindern, nicht mit zwei Läden, nicht mit einer Selbstständigkeit. Und vor allem auch nicht, wenn jetzt hier auch das Netzwerk, also jetzt bei uns ist es so, wir haben eine Oma hier. Aber klar, die werden auch immer älter und die andere Oma wohnt weit weg. Also es funktioniert nicht immer 150% abzulehnen, das geht einfach nicht. Ja. Es ist einfach ein Lernprozess auch zu verstehen und zu begreifen, auch gerade mit Kindern, es geht nicht immer perfekt. Auch wenn ich immer das Bedürfnis habe, die Wohnung muss zum Beispiel tipptopp aussehen. Ich liebe Ordnung, ja. Freunde, also da ist dann halt einfach mal Bambule, wie meine Mitarbeiterin auch so schön sagt, dann ist das jetzt eben mal so. Da muss man einfach damit klarkommen. Das lernt man mit den Jahren.
Gibt ja so einen Spruch, ein Kind ist kein Kind. Diese Sprüche kommen ja immer nur von Menschen, die schon zwei haben. Und zwei ist dann nochmal einfacher als drei und so weiter. Würdest du das sowohl für Laden als auch für Kinder unterschreiben?
Ja, würde ich schon machen. Ich habe mich früher auch mal total geärgert über solche Sprüche. aber sie stimmen leider. Es ist leider so, sie stimmen. Ja, also es ist, mit einem Kind kriegt man wirklich viel gebacken. Ein Kind kann man auch wirklich mal noch gut halt einfach zur Freundin schicken und sagen, schau mal, heute verbringst du mal den halben Nachmittag bei Person X oder Y. Aber zwei, das macht halt auch keiner. Wenn jetzt nicht das gerade die Tante, der Onkel oder die Oma ist, weißt du? Und ich meine jetzt auch bei uns, die 76-jährige Oma müsste dann im Zweifel halt wirklich einen Vierjährigen bespaßen und, ein Kleinkind dann auch irgendwie parallel ins Bett bringen und so. Das kann ich ja nicht zumuten, das geht nicht, das kriege ich manchmal schon nicht hin. Also so. Mhm. Ne?
Ja. Wie groß ist dein Team aktuell? Jetzt auch mit dem zweiten Laden?
Ich habe jetzt, eins, zwei, drei, vier Mitarbeiterinnen.
Und die sind aufgeteilt auf zwei Läden oder machst du jetzt den zweiten tatsächlich erstmal alleine?
Nee, wir sind aufgeteilt auf zwei Läden, weil ich einfach auch entschieden habe, dass ich jetzt nicht jeden Tag erst um 7 nach Hause kommen möchte oder um 7:30. Also das würde mir dann schon ein bisschen leid tun, dass ich dann einfach so gar nichts mehr von meinen Kindern mitkriege. Komisch, gell, dass Männer das irgendwie, glaube ich, einfach viel cooler machen als Frauen. Aber ich möchte das für mich persönlich nicht. Also ich möchte jetzt nicht jeden Tag die Mutti sein, die erst um 7:30 dann zum ins Bett gehen dann auf der Matte steht. Das mag ich.
Kannst du uns mal mitnehmen in so einen typischen Arbeitsalltag inklusive der Kinderorganisation quasi?
Es gibt momentan gerade tatsächlich keinen typischen Arbeitstag, weil einfach Corona-bedingt jetzt momentan ganz viele Ausfälle einfach in der Betreuung stattfinden. Aber wir tun jetzt mal so, als wäre es ein normaler Arbeitstag. Ein langer Arbeitstag oder ein kurzer Arbeitstag?
Ah, interessant.
Ja, aber ich habe quasi drei lange Arbeitstage und zwei kurze Arbeitstage.
Ja, mach mal beides so ein bisschen.
Ich versuch's mal. Also pass auf. Jetzt ist es so, dass mein Freund hat ein bisschen reduziert im Job. Das heißt, ich arbeite etwas mehr und er arbeitet ein bisschen weniger. Das heißt, wir stehen morgens auf und sind tatsächlich seit langem zu viert morgens. Also ich war immer sonst alleine mit den Kindern. Jetzt freue ich mich natürlich, dass der Adone auch da ist und mich unterstützen kann. Das heißt, wir sind morgens zu viert frühstücken, wir machen die Kinder fertig und er geht mit beiden aus dem Haus und bringt die in die Kita respektive den Kindergarten. Ich gruschel dann gern noch so ein bisschen zu Hause rum, lege dann auch schnell 10 Cent Wäsche zusammen, putz noch schnell die Küche und renn dann irgendwann mal los, um 11 den Laden aufzumachen. Und wenn ich quasi bis 19 Uhr arbeite, dann hat in der Zwischenzeit auch mein Freund schon die Kinder abgeholt und ist zu Hause und hat auch immer was Leckeres gekocht, weil er ist ja Koch. Das ist natürlich schon Luxus auch. Ich komme dann heim und dann wird noch ein bisschen gelesen, gekuschelt und dann geht man ins Bett. Oder ich bin nur den halben Tag da, dann flitze ich los und hole die Kinder, weil ich das einfach auch gerne mache und auch dann einfach gern Zeit mit denen verbringe. Das kommt halt einfach immer so ein bisschen drauf an, wie momentan einfach die Betreuungslage aussieht. Aber wenn die Kinder beide im Kindergarten oder in der Kita wären, würde ich dann auch an einem Tag die
machen. Hast du dann tatsächlich auch alles, was du geschäftlich machen musst, im Laden gelassen, in Anführungsstrichen? Oder gibt es die Tage, wo du noch To-Dos mit nach Hause nimmst oder in diese Nachmittage mit den Kindern reinziehst?
Also ich nehme immer alles mit, gedanklich, immer. Und das ist furchtbar, weil das ist das Schlimmste am Selbstständigsein, dass man immer alles mitnimmt. Also manche können das mit Sicherheit auch gut abschalten. Ich persönlich kann das noch nicht. Vielleicht kommt das mit in den nächsten Jahren irgendwann mal. Und das Problem ist ja auch, oder auch der Vorteil, Problem und Vorteil, ist ja, dass man sein Handy immer parat hat. Ich kann ja alles am Handy machen. Ich kann E-Mails beantworten, ich kann Social Media bedienen, ich kann mit Herstellern telefonieren, ich kann alles am Handy machen. Ich möchte es aber nicht in der Zeit mit den Kindern machen.
Ja, verstehe ich.
Also es sitzt mir dann so ein bisschen im Nacken, das ist total doof. Und ich mache auch oft irgendwie echt so lange Abendschichten dann noch, wenn es sein muss. Aber ich möchte eigentlich, wenn ich mit meinen Kindern dann am Start bin, dann möchte ich auch Zeit mit denen verbringen, weil ich finde, das haben die dann eben auch verdient.
Wenn man so ein Ladengeschäft hat, dann ist ja ganz häufig auch das Wochenende, zumindest zur Hälfte, auch Laden und nicht Familienzeit, weil ihr eben samstags geöffnet habt. Wie habt ihr das oder wie hast du das geregelt?
Also ich habe tatsächlich jetzt mit der Eröffnung des zweiten Ladens mich ganz klar dafür entschieden, dass ich am Samstag nicht arbeite. Einfach weil ich diese Quality Time mit meiner Familie haben möchte. Wenn ich schon unter der Woche einfach lang weg bin, dann möchte ich gerne am Wochenende für die Familie da sein. Ich genieße das auch. Es geht mit Sicherheit nicht immer. Also ich habe jetzt auch schon am Samstag gearbeitet und es war auch okay. Aber ich räume mir da schon so kleine Luxusinseln ein, die ich dann genieße. Also ich meine mit Luxuszeit in dem Fall. Ja.
Bevor es gleich mit Johannas Liebe zur Burlesque weitergeht, möchte ich euch kurz unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist LinkedIn, der mit mehr als 706 Millionen Mitgliedern weltweit größten digitalen Plattform für beruflichen Austausch. In Folge 42 habe ich ja mit Selena Gabbard, der Head of Marketing von LinkedIn, über das Netzwerken gesprochen. Und auch sie versicherte mir, dass es wirklich für jede Branche passend und wichtig ist. So zum Beispiel auch, wer hätte es gedacht, für Burlesque, Bühne und Co. Dass es jetzt bei LinkedIn die Story-Funktion gibt, habe ich euch ja schon erzählt. Heute möchte ich gern etwas genauer auf die Jobsuche auf LinkedIn eingehen. Es gibt auf LinkedIn nämlich neben den ganzen Netzwerken auch noch zwei Möglichkeiten, nach Jobs zu suchen. Die aktive Jobsuche und die passive Jobsuche. Was bedeutet das? Fangen wir mal mit der aktiven Jobsuche an. Dadurch, dass LinkedIn eine weltweite Plattform ist, kannst du also auch weltweit nach Jobs suchen. Dabei kannst du verschiedene Suchfilter anwenden, wie zum Beispiel Position, Kenntnisse, Unternehmen und Standort. Und sogar eine eigene Stellenanzeige oder Bewerbung einstellen, Lebensläufe hochladen etc. Ganz selbsterklärend und absolut kinderleicht. Einfach zu finden oben in der Searchbar. Bei der passiven Jobsuche läuft das Ganze etwas anders ab. Heißt zum Beispiel, du zeigst allen mit dem Hashtag OpenToWork, dass du OpenToWork bist und kannst so sowohl Personalern als auch deinem LinkedIn-Netzwerk zeigen, dass du offen für Angebote bist. Du kannst bestimmte Positionen angeben, an denen du interessiert bist, sowie deinen Lieblingsstandort, an dem du gerne arbeiten möchtest. LinkedIn sorgt dann automatisch dafür, dass dein Profil in relevanten Suchergebnissen von Personalern erscheint. Zunächst kannst du also deinen Profilstatus auf Open to Work setzen, damit Personaler wissen, dass du auf der Suche bist. Mit einem Beitrag mit dem Hashtag Open to Work kannst du dir die Unterstützung der erweiterten LinkedIn-Community sichern. Und mit dem Hashtag Open to Work Rahmen um dein Profilfoto weiß dann letztlich jeder sofort Bescheid, dass du auf Jobsuche bist. Melde dich jetzt unter www.linkedin.de an und bau dir dein eigenes Netzwerk auf. Sehr gern könnt ihr auch mir persönlich oder The Mumpany auf LinkedIn folgen und zum Beispiel von Hintergründen meiner Gästinnen erfahren oder diese direkt auf LinkedIn via Verlinkung finden und in Kontakt treten. Profitiert also von der Community. Ich verspreche, es ist wirklich ganz leicht und hilft ungemein für einen Austausch mit Gleichgesinnten oder auch ganz anders interessierten Menschen. Ihr wisst ja, Austausch ist alles. Verschafft euch also mehr Gehör, ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Und falls ihr mehr zur Jobsuche auf LinkedIn erfahren wollt, findet ihr den Link zum Job Search Guide, in dem alles nochmal etwas genauer erklärt wird, in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank an LinkedIn und jetzt zurück zu Johanna und all dem, was sie neben ihren Läden noch so zu bieten hat. Deine Mitarbeiterinnen sind alle weiblich, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich würde auch einen Mann einstellen, aber der muss das halt hier auch irgendwie ein bisschen vertauschen können. Ne?
Haben die auch selber Kinder oder sind die alle noch kinderlos sozusagen?
Zwei von denen haben Kinder, zwei sind kinderlos.
Und wie empfindest du das als Arbeitgeberin? Da kann ja auch mal passieren, Kind krank, ich muss zu Hause bleiben, Kita geschlossen, ich kann nicht.
Ja. Das kann immer sein und da habe ich vollstes Verständnis dafür. Also wir hatten das natürlich auch schon, dass es dann halt an den und den Tagen dann schwierig war oder so. Aber wir haben es bis jetzt immer irgendwie geregelt, wirklich. Es hat immer irgendwie geklappt. Dann springt halt mal jemand für jemand ein oder so. Ich meine, jetzt habe ich diesen neuen Laden erst seit 2 Wochen. Also frag mich in einem halben Jahr nochmal. Aber wir wuppen das. Und wir Modis, wir sind halt einfach auch echt, wir sind halt hart im Nehmen tatsächlich. Ne?
Ist einfach so. Was hältst du davon, das Kind mal mitzunehmen in den Laden, wenn alle Stricke reißen?
Hatte ich auch schon.
Und Bambule, oder?
Es war einfach so ein bisschen, das stresst mich ein bisschen. Also wenn es ganz klein ist, ist okay, weil ich hatte dann den Kleinen dann auch im Tuch und so und der hat dann gepennt, aber ja, es ist einfach unentspannt. Ich kann mich dann auch nicht so ganz auf den Kunden einlassen und so. Und wenn die jetzt natürlich jetzt älter sind, also der 4,5-Jährige, der will halt dann im Prinzip nach 5 Minuten wieder gehen, weil es ihm langweilig ist. Also es ist schwierig.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es ist irgendwo auch eine Frage der Organisation. Hast du denn so ein paar Tipps? Also hast du dich damals mit deinem Freund hingesetzt und gesagt, okay, das und das, diese und die Zeiten brauche ich, die und die Zeiten musst du irgendwie covern. Ist das so ein richtiger Kommunikationsabend geworden oder hat sich das so eingeruckelt?
Ergeben, also es hat sich so eher so ein bisschen eingeruckelt. Also ich meine, wir sind uns schon drüber im Klaren, was wann wo zu funktionieren hat oder wer wann wo zu sein hat. Ich meine, du kannst ja die Kinder nicht irgendwie am Kindergarten stehen lassen. Solche Dinge besprechen wir natürlich beständig auch miteinander, aber so im Großen und Ganzen ist tatsächlich unser Leben sehr, also bei uns passiert irgendwie ständig irgendwas. Also entweder ich mache einen Laden auf oder ich kriege ein Kind. Irgendwas ist immer, deswegen muss man sich da immer wieder neu sortieren, also es ist nicht langweilig auf jeden
Fall. Du hast vorhin gesagt, dass du den Schritt gewagt hast, obwohl es vielleicht rückblickend noch gar nicht an der Zeit war, die Ladenfläche zu vergrößern und umzuziehen. Das finde ich besonders spannend, weil man weiß ja im Nachhinein erst, ob es sich auszahlt oder nicht. Was war der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich werde noch größer? Und oder war das wieder so ein Fall von, die Fläche war so attraktiv, ich musste zuschlagen?
Ja, letzteres. Also ich habe dann, es ist einfach eine wahnsinnig große Fläche in einer super Lage. Mir war es nicht so ganz geheuer, weil der Laden einfach, weil die Hälfte des Ladens im Prinzip also Backoffice ist im Prinzip, ja. Also das sind irgendwie 130 Quadratmeter, aber davon ist reiner Laden, das sind irgendwie nur 60. Also wir haben ein riesengroßes Lager, wir haben eine große Küche, wir haben 2 WCs und so, eine riesengroße Diele und dann noch ein Büro. Und dann hat halt meine damalige Mitarbeiterin, die Kim, gesagt, sie macht da ihr Büro rein. Also die ist Grafikerin und Illustratorin und die hat jetzt da sozusagen ihr Büro, zahlt da eben auch anteilig Miete und in der Diele habe ich eine Visagistin drin, die Heike, die arbeitet auch bei mir und die hat da sozusagen ihre Make-up-Laune und schminkt da und stylt da eben Kundinnen. Momentan jetzt gerade nicht, wegen Corona, aber ansonsten ist da sozusagen auch Betrieb und also ich kann es so ein kleines bisschen einfach auch abfangen durch diese 2 zusätzlichen Mieten. Also das war dann auch so ein bisschen der Grund, wo ich gesagt habe, dann machen wir das halt auf die Art.
Ja, schöne Lösung auf jeden Fall und vielleicht auch schon ein bisschen Stichwort mit Make-up und Visagistin, vielleicht treten wir mal ein in dein Doppelleben, hast du nämlich sozusagen. Nicht so ganz.
Aber auch das noch.
Du bist ja nicht nur die Shopbesitzerin, die gerade ihren zweiten Laden mitten in Corona-Times eröffnet hat. Nein, du hast auch noch eine, ja, jetzt hätte ich fast gesagt dunkle Seite, aber das trifft es eigentlich gar nicht. Es ist eher eine bunte, glitzernde Seite.
Ja, bunt und glitzernd, genau.
Und eine zweite Identität namens Raunchy Rita. Was hat es damit auf sich? Erzähl doch mal ein bisschen selbst, wer und was sich dahinter verbirgt.
Ja, Raunchy Rita ist mein Showgirl-alter Ego. Ich bin tatsächlich auch noch Burlesque-Tänzerin. Das sind auch die Events, die ich vorhin angesprochen habe. Also ich habe vor vielen Jahren hier in Stuttgart angefangen, Burlesque-Events zu veranstalten, weil ich das nicht kannte und ich war auf einer Veranstaltung in meiner Heimatstadt Augsburg und ich war völlig geflasht von der Tänzerin, die da aufgetreten ist und dachte mir, das gibt's doch nicht, die glitzert und ist schön. Ich werde es auch in Stuttgart mir alles anschauen können und das gab's zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so sehr populär und dann habe ich gedacht, wie ich das halt immer so mache, ich muss das machen und habe dann überhaupt nicht mit dem durchschlagenden Erfolg gerechnet, aber es war der Wahnsinn. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute haben förmlich drauf gewartet. Und ich habe dann halt einfach diese wunderschönen Frauen auf der Bühne gesehen, die ich dann gebucht habe, die dann da für mich getanzt haben und fürs Publikum. Und ich dachte mir, Leute, das muss ich auch machen. Ich bin aber halt auch eine kleine Rampensau, muss man dazu sagen. Und so habe ich dann eben selber auch angefangen, Burlesque zu performen. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen Background aus dem Theater und auch aus dem Tanz. Deswegen war das für mich auch so ein bisschen ein natürlicher Prozess. Also war jetzt für mich nichts komplett Neues, auf der Bühne zu stehen. Und ich habe einfach ja, diese Events und dieses Burlesque für mich entdeckt. Und so kam ja dann auch erst der Laden überhaupt ins Spiel. Durch den Style, durch die Mode, durch den Glamour, durch die Weiblichkeit, durch das Kurven zeigen wollen, durch dieses Thema selbstbewusst sich hinstellen, zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin, ich will mich zeigen, so wie ich bin. Weil das tun wir ja als Burlesque-Tänzerin. Wir sind ja da oben auf dieser Bühne mit all unseren Makeln und mit all unserer Natürlichkeit ja auch, also wir sind ja keine Models und das Thema, dass Frauen sich nicht klein machen und sich den Platz nehmen, den sie brauchen und sich zeigen, das ist Burlesque und das will ich auch mit meinem Laden hier eben verkörpern.
So. Ganz große und wichtige Aussagen und für alle, die von Burlesque noch nie etwas gehört haben, ich kann es mir kaum vorstellen, aber es ist nämlich nicht nur so, dass die Frauen auf der Bühne die Kleidung tragen, die du zum Beispiel im Laden verkaufst, sondern sie lassen eben auch ihre Hüllen fallen. Und das ganz egal, ob sie den vorgegebenen Maßen entsprechen oder nicht, vorgegebenen Anführungsstrichen, sondern eben genauso, wie du gesagt hast, in ihrer kompletten Weiblichkeit und in ihrem kompletten weiblichen Dasein quasi. Du hast vorhin gesagt, dass du es zum ersten Mal in Augsburg gesehen hast. Wann war das? Weißt du das noch?
Das müsste dann so vor 7, also 2013 oder so, 2012, 2013. Ja. Vor 7 Jahren ungefähr, 7, 8 Jahren, genau. Und da hatte ich mit dem Thema noch gar keine Berührungspunkte und war aber sofort gefangen. Ja. Also es hat mich voll geflasht gleich.
Und wenn du selber auf die Bühne gehst, fühlst du dich, also ist das wie eine Art Verkleidung, die du anziehst oder ist es einfach eine andere, du hast vorhin gesagt Alter Ego, tatsächlich einfach eine andere Seite an dir, die du dann hervorholst?
Ja, also das ist für mich, das hat für mich überhaupt nichts mit Verkleiden zu tun. Aber ich kann schon verstehen, dass das viele Leute dann auch so interpretieren, aber es ist dann wirklich, das bin dann nicht mehr ich einfach. Also es stört mich zum Beispiel auch, wenn dann Leute mich als Johanna ansprechen, zum Beispiel, wenn ich da in diesem Show-Backstage-Modus bin, ist einfach liegt ein bisschen in der Natur der Dinge. Jeder kennt mich halt nur mal als Johanna und die Raunchy Rita kommt halt einfach jetzt nicht ganz so häufig zum Vorschein. Jetzt momentan sowieso nicht. Aber da bin ich dann wirklich einfach eine andere Person. Ich meine, ich als Johanna würde mich ja niemals irgendwo hinstellen und die Hüllen fallen lassen. Ich meine, wer bin ich denn? Aber als die Raunchy Rita, die macht das halt schon. Und ich bin da einfach jemand anderes. Und ich finde es auch so erfrischend, da mal auszubrechen aus diesem Alltag. Ich meine, ich kann nicht immer nur Mutti sein. Und diese vielen Facetten, die da von einem abverlangt werden, irgendwie erfüllen, sondern ich muss einfach manchmal auch ausbrechen und einfach mal, das ist für mich wie Batterien aufladen. Das ist so für mich wie so ein Kurzurlaub, weil voll viele ja dann auch immer sagen, ah, jetzt machst du das auch noch und boah, krass, was du alles machst. Und sage ich, ja, aber das Burlesque ist für mich der Kurzurlaub, den ich einfach manchmal brauche. Manche gehen halt, keine Ahnung, in ein Wellnesshotel, manche gehen irgendwie, weiß ich nicht, Skifahren. Das ist für mich Burlesque. Das ist einfach meine Heimat, da komme ich an und da fühle ich mich zu Hause und das ist für mich einfach die pure Entspannung und Aufladen meiner
Batterie. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Wie war es mit deinem Umfeld? Konnte Freund, Familie, Schwester, Freunde, konnten die das auch alles nachvollziehen?
Also meine Freunde und auch mein Freund, der hat mich da immer unterstützt. Der war ja auch tatsächlich als erstes, da waren wir ja noch kinderlos, der war ja auch mein Türsteher erstmal. Und der Chaperone, der dann quasi die Ladies auf die Bühne geleitet. Also der hat da auch sofort immer mitgemacht. Der hatte dann auch später sich an die Bar gestellt und so. Der hat da immer mit unterstützt. Jetzt unterstützt er natürlich, indem er zu Hause bleibt und die Kinder betreut. Wenn ich dann eben abends weg bin, jetzt meine Familie hat es nicht so ganz, kann es nicht so ganz nachvollziehen. Das hat jetzt nichts mit dem Ausziehen per se zu tun, sondern einfach muss es jetzt auch noch sein. Aber das ist okay. Ich muss jetzt auch, also das ist okay. Ich habe damit keinen Schmerz. Und meine Freunde, die sind ja auch zum einem großen Teil aus dem Umfeld. Die feiern das natürlich sowieso voll ab.
Wenn man da oben steht, dann ist man ja eine wahnsinnig, also ich habe mir einige Videos angeguckt, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der jetzt zuhört, also bin ich sehr beeindruckt. du wirkst unfassbar selbstbewusst, richtig sexy und auch dir selbst deiner Sexiness bewusst sozusagen. Und jetzt frage ich mich, ob du das so anknipsen kannst oder ob du dich jeden Tag so fühlst oder ob du auch Tage hast, wo du sagst, oh, heute, also ich kenne das selber, wenn man in den Spiegel guckt und manchmal denkt man so, oh ja, okay. Und dann gibt es so Tage, wo du denkst, das war auch schon mal anders.
Also ich muss sagen, klar, als Burlesque-Tänzerin ist man selbstbewusst, Punkt. Das ist einfach so. Ich kann nicht selbstbewusst sein und mich dahinstellen, ins Scheinwerferlicht, ins Gleißende und mich nackig machen und denken, oh Gott, hoffentlich guckt keiner. Also das geht nicht. Das ist einfach, das geht einfach nicht. Also wenn man auf die Bühne geht und sich nackig macht, dann hat man ein Selbstbewusstsein und ist stolz auf sich und seinen Körper, auf das, was man kann und zeigt das eben gerne her. Also das ist schon mal Fakt einfach. Das heißt, so bin ich auch wirklich. Jetzt, klar, bin ich mir meiner Sexiness bewusst. Witzigerweise habe ich sehr viele Fans, die weiblich sind. Also bei Männern, Männer finden, glaube ich, andere Typen ein bisschen spannender. Also ich habe ganz viele weibliche Fans und ich zeige mich denen auch einfach wirklich gerne auch humorvoll und betone dann natürlich auch gerne die Seiten an mir, die ich sexy finde, damit einfach alle das auch sehen dürfen. Also ich mache das schon gerne. Und ich meine, klar, jetzt bin ich im Alltag einfach so angekommen, auch mit dem Laden, mit den Kindern, mit dem Burlesque, mit all diesen Themen. Ich habe gar keine Zeit mehr groß, mir Gedanken zu machen, ob jetzt heute der Popo in der Hose noch gut aussieht oder eben nicht. Nee, also das ist irgendwie durch bei mir. Also ich meine, ich habe voll viele Kundinnen, bei denen ist das nicht der Fall. Also die stellen sich hier vor den Spiegel und man merkt denen an, die fühlen sich überhaupt nicht wohl in ihrer Haut. Das tut mir dann auch immer wahnsinnig leid. Und ich hoffe dann, dass ich da einfach auch so ein bisschen was abgeben kann und unterstützen kann. Weil, wie gesagt, ich das irgendwie so gar nicht kenne. Also natürlich gibt es Tage, an denen bin ich schlapp oder an denen bin ich müde oder an denen bin ich irgendwie gereizt oder so. Aber es hat nie was mit meiner Körperlichkeit zu tun. Es hat nie was damit zu tun, ob jetzt der Bauch heute schwabbelt oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, also es hat nie was mit meiner Optik zu tun. Weil klar gibt es Tage, an denen fühle ich mich oll oder unausgeschlafen oder sonst wie, aber das hat, also ich gehe nie her und schaue mich im Spiegel an und sage, Mann, siehst du heute scheiße aus. Nee, weil so sehe ich aus und das ist okay. Also,
wie viele Auftritte hattest du, also ich sag mal, vor 2020 so regelmäßig oder war das immer so nach Gefühl?
Also ich bin nicht so ganz, wie soll ich sagen, so super aktiv wie jemand, der jetzt das als Performer eben hauptberuflich macht und da eben auch darauf angewiesen ist. Also ich nehme immer gern mit, was kommt. Ich sage jetzt mal so einmal im Monat bin ich dann schon so unterwegs. Manchmal eben auch mehr. Manchmal habe ich 3 Gigs in einem Monat und dann mal nächsten Monat kein mehr. Ja, aber so summa summarum kann man das ungefähr
und
so.
Und wenn du deine sagen. Performance einstudierst, machst du das dann tatsächlich zu Hause oder bist du dann in einem, weiß ich nicht, Tanzstudio oder auf
Also ich studiere das meistens in meinem Kopf ein und mache das dann auch wirklich zu Hause ganz oft. Ich gehe dann gerne auch nochmal ins Studio, in einem Tanzstudio, das haben wir einfach auch mit der Schule für Burlesque hier in Stuttgart uns auch so ein bisschen angemietet. Da gehe ich dann auch manchmal rüber und probt es dann nochmal vor dem Spiegel und auch eben, da kann man auch, hat man auch mehr Platz, kann man die Bewegungen auch entsprechend dann ausformulieren und dann mache ich das auch meistens dann noch mit einer Freundin zusammen, die dann auch nochmal drüber guckt.
Oder so. Und du gibst auch Workshops, richtig?
Genau, wir geben Workshops, also meine Burlesque-Kollegin, die Fanny, die Favola, die macht das jetzt momentan hauptsächlich hier in Stuttgart, die Schule für Burlesque mit den Workshops, weil ich jetzt eben momentan gerade mit dem zweiten Laden ein bisschen wenig Zeit dafür habe. Aber ja, ich gebe auch Workshops, auch bei Junggesellen in Abschieden mache ich das gerne und eben auch in der Schule für Burlesque mache ich das sporadisch, jetzt momentan sporadisch. Ich meine, jetzt haben wir gerade geschlossen. Alles gerade nicht so einfach. Aber ja, das ist, gibt mir auch wahnsinnig viel, weil ich einfach da auch viel weitergeben kann und eben von diesem Funkeln was wir dann eben ja auch als Burlesque-Tänzerin irgendwie so ein bisschen in uns tragen, dass ich das weitergebe.
Meinst du, man kann Sinnlichkeit, Selbstbewusstsein und Weiblichkeit lernen?
Ja, total. Absolut, würde ich zu 100% ja sagen. Ich war ja früher auch nicht so souverän wie jetzt. Also ich bin jetzt 37 und ich war Mitte 20, da habe ich immer geguckt, wo hängt jetzt gerade der Bauch raus aus dem T-Shirt, dass man das ja nicht sieht. Klar, natürlich. Also ich meine, ich komme ja auch nicht als Göttin auf die Welt, um Gottes Willen, aber es ist ein Weg und ich finde, man kann das schon lernen. Ja.
Rund um deine Schwangerschaft hast du wahrscheinlich nicht getanzt, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch...
Ach nee, war jetzt nicht so mein Ding. Also es gibt auch Burlesque-Tänzerinnen, die machen das. Habe ich auch welche in meinem Freundeskreis, die haben das gemacht und so. Ich finde es auch super cool. Ich finde es echt toll. Ich finde es persönlich auch extrem sexy und sinnlich. Für mich war es jetzt persönlich nichts. Also ich habe performt, da wusste ich schon, dass ich schwanger bin. Und das war dann halt so in den ersten 3 Monaten waren dann noch. Und aber als ich dann gemerkt habe, jetzt fühle ich mich nicht mehr so ganz so wohl, da habe ich es dann einfach auch gelassen. Also ich habe relativ lang auch pausiert. Also ich habe dann so im 3., 4. Monat aufgehört und dann erst wieder angefangen, als ich dann auch mich wieder so ein bisschen fitter gefühlt habe. Ich meine, man ist ja auch nicht fit nach so einer Geburt. Man braucht ja erstmal ein paar Wochen, bis man überhaupt mal wieder so irgendwie aus dem Bett rauskommt und...
Ja. Haben denn die Schwangerschaften, also deine eigenen Schwangerschaften, mit deinem Körpergefühl und dem auf die Bühne gehen etwas gemacht?
Also ich würde sagen, also gefühlstechnisch würde ich sagen, haben die Geburten mich schon verändert, weil ich jetzt weiß, was ich alles kann. Das ist so krass, was ich alles kann. Unglaublich. Also das hat sich innerlich tatsächlich gerade nach dem ersten Kind ganz stark in mir manifestiert. Also mich wirft so schnell nichts aus der Bahn. Ich habe ein Kind aus mir rausgepresst, Freunde. Also aber so körperlich, ich bin so viel am Rumrennen. Ich bin jetzt, glaube ich, dünner als vorher, weil ich einfach gar nicht mehr so ich habe gar nicht so Ruhephasen mehr. Oder ich habe früher wahnsinnig gern Süßigkeiten gegessen, war ich jetzt natürlich auch nicht mehr, weil sonst will ja mein Kind mir die ganzen Süßigkeiten wegessen. Also deswegen lasse ich es einfach ganz. Also ich habe mich körperlich jetzt ein bisschen verändert halt. Meine Brüste sind tatsächlich jetzt sozusagen nicht mehr vorhanden. Aber es ist alles okay. Es ist alles wirklich.
Das finde ich so schön, dieses Körpergefühl, dieses Körperbewusstsein zu haben, was du hast und dass du es auch weitergibst. Du hast selber auch eine Tochter, ich habe auch eine Tochter und die sind noch klein natürlich, aber es ist natürlich schon irgendwann auch ein Thema, dem Kind und den Kindern dieses Selbstbewusstsein mitzugeben. Und ich denke, dass die Kinder heutzutage ganz andere Herausforderungen haben, als wir die damals hatten.
Ja.
Würdest du, also ich habe 2 Fragen zu. Zum einen, meinst du, dass deine Eltern irgendwas bewusst gemacht haben, dass du heute dieses Gefühl für dich selbst hast, im positiven Sinne? Und zweitens, hast du Ratschläge, wie man dieses Bewusstsein seinen Kindern auch mit auf den Weg geben kann?
Also ich glaube, dass meine Eltern insofern mir halt immer das Gefühl gegeben haben, alles, was du machst oder wer du bist, ist in Ordnung. Also die haben mich nie in irgendeiner Form negativ beeinflusst. Also unsere Eltern haben uns eigentlich immer freie Hand gelassen. Also in der Wahl unserer Freunde, in der Wahl unseres Berufs und so weiter. Ich meine, es gibt ja mit Sicherheit auch Eltern, die sagen, nee, ich möchte nicht, dass du das oder das machst. Das waren meine Eltern definitiv nicht. Deswegen habe ich da, glaube ich, schon auch so ein, ich sage jetzt mal, den Grundstein haben meine Eltern sicher gelegt. Ne? Ich glaube, wir als Eltern, also das beschäftigt mich auch sehr, diese Thematik, also oder wie kann ich mein Kind zu einem Menschen heranwachsen sehen, der tolerant ist, der sich selber toll findet, der glaubt an sich und so weiter, also all diese wichtigen Themen einfach. Und ich glaube, als Eltern muss man tatsächlich sich selber mal an der eigenen Nase packen. Also jetzt, was Körperlichkeit und Selbstbewusstsein angeht und so, sich mal einfach mal hinterfragen, warum ich jetzt meinem Kind gewisse Sachen zum Beispiel auch verbieten möchte oder so. Ja, weil ich vielleicht selber nicht ganz im Reinen mit mir selber bin. Also einfach mal in sich reinhorchen und mal nachdenken, warum man seinen Kindern diverse Dinge einfach untersagen möchte oder so. Also ich glaube, es fängt halt wirklich bei einem selber an. Und ich glaube, Austausch ist ganz wichtig mit anderen Müttern auch und mit anderen Vätern auch oder mit anderen Familien, mit Freunden. Ich glaube, man muss einfach, ich verzettel mich gerade voll, weil es ist so ein weitläufiges Thema, das mich auch wahnsinnig beschäftigt. Aber ich glaube einfach wirklich, man muss selber einfach offen bleiben, immer offen bleiben für andere Dinge. Und ich meine, wir leben ja wirklich heute in einer Zeit, wo vieles möglich ist. Und wenn ich damit ein Problem habe, dann muss man echt mal drüber nachdenken, warum das so ist.
Wo es herkommt,
ja. Ja, wo das herkommt. Also ich, was mich zum Beispiel immer total nervt, wenn mein Sohn blöd angelabert wird, weil er lange Haare hat, zum Beispiel. Oder weil er zum Beispiel sich gerne die Fingernägel lackiert, weil ich es halt tue. Ich lackiere mir gerne die Fingernägel, deswegen will mein Sohn das halt auch machen. Und ich muss so denken, was ist eigentlich euer Problem? Weil ich habe damit natürlich kein Problem. Ich finde es cool, dass der lange Haare hat. Ich mag die Haare, die sind schön. Ich finde es auch irgendwie schön, wenn er bunte Fingernägel hat, weil es einfach Farbe ins Leben bringt und so. Und ich denke mir dann immer, was ist eigentlich euer Problem? Und ich finde, man muss einfach offen bleiben. Offen sein, offen bleiben und einfach über den Tellerrand rausgucken. Es ist, glaube ich, für viele nicht möglich. Ich glaube, viele können das nicht. Viele reflektieren auch nicht. Also ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele Menschen und ganz viele Eltern da draußen einfach gar nicht wissen, warum sie gewisse Dinge tun oder eben nicht tun. Und ich glaube einfach zu reflektieren und in sich rein.
Schade, ne? Weil so oft dann ihnen auch eine Welt, ob es nun Burlesque ist oder irgendwelche anderen Dinge, die jetzt nicht so ganz alltäglich sind, einfach auch verschlossen bleiben. Ne? Das ist
Also ich möchte auch, dass meine Kinder auch mit dem Thema Burlesque natürlich in Berührung kommen, als ich wir haben auch ganz oft Burlesque-Performer bei uns zu Hause natürlich. Das sind ganz bunte, quirlige Menschen zum Teil auch. Ja. Also die sehen auch zum Teil anders aus und haben natürlich auch eine gewisse Aura, sage ich jetzt mal. Das merken Kinder aber. Also mein Sohn findet die Burlesque-Performerin, die bei uns ein- und auskommt, der feiert das richtig, der feiert das voll ab, weil er halt merkt, das sind lebenslustige, tolle Frauen, die da irgendwie vor ihm stehen. Und der liebt das. Der findet das ganz toll. Und ich nehme den auch manchmal mit irgendwie. Also wenn es sich anbietet, dass er mal halt mit ins Theater geht oder mal mitkommt und guckt, wie so eine Bühne aussieht und so halt. Ne? Also ich versuche ihn da wirklich zu öffnen für ganz viele Dinge. Oder dass in meinem Freundeskreis natürlich auch Männer lieben zum Beispiel. Ja? Also das will ich einfach, dass der das schon früh checkt und auch akzeptiert und gut findet.
Kennst du das Gefühl, gerade wenn man das erste Mal Mutter geworden ist, Selbstzweifel zu haben und oder ungebetene Ratschläge zu bekommen, unsicher zu sein mit vielen Dingen und dann von außen irgendwelche doofen Kommentare zu bekommen?
Ich muss sagen, das erste Kind ist wirklich die macht eine Tür auf. Junge, ich war so lost. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was richtig ist und was falsch ist. Jeder weiß es besser. Ja, und dann sieht man ja auch draußen immer nur die happy, peppy Muddies, die irgendwie in Instagram-mäßigen Posen dann da das pure Mutterglück feiern. Und ich so, was ist denn los? Ich check's gerade nicht. Ich schwitze aus allen Öffnungen. Mir läuft hier alles raus, was irgendwie noch raus muss und so. Und ich war völlig überfordert einfach. Und das ist, finde ich, ist ein Problem. Ich finde wirklich, es ist ein Problem, dass immer vorgegaukelt wird, es muss alles toll sein, es ist alles schön. Keiner redet über den Wochenfluss, irgendwie über das Wochenbett, keiner redet über, ich habe geschwitzt. Ich wusste nicht, soll jetzt mein Kind neben mir liegen, soll ich es in die Krippe reintun, soll ich es ins Beischerbett tun, wie oft muss ich stillen, alle meine Brustwarzen waren wund. Ich war völlig überfordert und keiner sagt einem, so ist es eigentlich wirklich. Ja. Ja, ich fand's, also beim zweiten Kind war das dann irgendwie easy, weil da wusste ich, was auf mich zukommt. Aber es werden wahnsinnig hohe Erwartungen an eingestellt und es muss immer alles toll sein und es ist aber halt leider erstmal gar nicht alles toll. Und dann habe ich mit meinen Freundinnen ganz offen auch drüber geredet und die so, ja klar, du, die ersten Wochen kriegt man da erstmal, also kriegt man in den meisten Fällen wahrscheinlich nichts auf die Kette. Ja, und so war es auch. Also, und das muss man irgendwie, man muss dieses ganze Thema echt ein bisschen auch mal realitätsnahe mal darstellen.
Hast du dann für diese ersten Wochen nach der Geburt sozusagen deine Mitarbeiterin eingespannt oder hast du trotzdem in den Laden flitzen müssen?
Nee, ich war da erstmal raus. Ich habe da meine Mitarbeiterin eingespannt, mhm. Ja. Ich wollte da auch erstmal ein bisschen ankommen.
Und hast du als aus deiner jetzigen Situation heraus, zweifache Mutter, zweifacher Laden, gutes, großes Selbstbewusstsein auch für die eigene Weiblichkeit, für auch das einfach nicht perfekt sein, sowohl vielleicht auch körperlich als auch einfach ne, organisatorisch hin und wieder mal. Irgendwelche Ratschläge für frisch gebackene Mütter?
Ja, ja, ich kann, also mein Ratschlag wäre wirklich, glaub nicht, was ihr überall seht. Das Problem ist, dass Instagram ja eigentlich die meisten mittlerweile von uns nutzen. Und auf Instagram, oh, da darf man gar nicht anfangen, nach Baby-Content zu suchen. Das ist die Hölle auf Erden, weil alles sieht schön aus und alles sieht toll aus. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, auszutauschen mit Freundinnen, die schon Mama sind, die euch auch die Wahrheit sagen. Ich kann euch auch nur empfehlen, zu akzeptieren, dass Hämorrhoiden ganz normal sind. Und einfach wirklich Dinge, die sich komisch anfühlen oder wo ihr denkt, boah, ist das jetzt richtig so, ist das jetzt normal, wirklich anzusprechen. Einfach wirklich zu thematisieren, weil ihr werdet merken, das geht allen so. Nur sagt keiner. Ja, und ich meine, es gibt da draußen ja schon auch ein paar echt tolle Accounts und auch Frauen, die tolle Sachen machen. Also zum Beispiel The Female Company, die dann irgendwie halt, die machen Bio-Tampons, die dann halt auch ein Mama-Paket machen zum Beispiel, wo dann einfach auch ganz, ganz toll diese Themen angesprochen werden, ganz, ganz echt und ganz realitätsnah und so. Also da kann man sich schon auch ein bisschen damit befassen. Einfach sucht euch Freundinnen oder sucht euch auch im Internet einfach Menschen, die Dinge so ansprechen, wie sie wirklich sind und nicht alles beschönigen.
Du hast vorhin einmal gesagt, dass du mit 25 oder Mitte 20 noch nicht das Selbstbewusstsein hattest, was du mittlerweile hast. Würdest du sagen, dass Burlesque dir dabei geholfen hat, Selbstbewusstsein zu entwickeln?
Ja, absolut. Also seit ich mit Burlesque angefangen habe, hat sich da mein Weg wirklich in Sphären entwickelt, die hätte ich mir vorher nie erträumen lassen. Also es war wirklich eine tolle Erfahrung und ist es immer noch. Und ich kann nur jedem empfehlen, da einen Weg zu finden, diese Selbstzweifel abzuschütteln. Ja. Also bei uns im Laden hängt in der Umkleidekabine der Spruch, deine größten Problemzonen sind deine Gedanken.
Sehr schön.
Und wenn man das kapiert hat, tja, du, dann hast du so viel Zeit für andere Dinge. Wirklich. Dann hat man so viel Zeit für andere Dinge. Also ich denke zum Beispiel am liebsten über Essen nach. Was könnte ich als nächstes essen? Ja, und manche denken wahrscheinlich die ganze Zeit darüber nach, was können sie als nächstes nicht essen oder was können sie verzichten, dass der Bauch nicht wächst oder so. Also bei mir halt, es sind einfach diese lustvollen Dinge, die mir Spaß machen, die irgendwie das Leben lebenswert machen, für die hat man dann Zeit, über die kann man nachdenken, mit denen kann man sich beschäftigen und nicht diese Gedanken, die einen runterziehen, die einen irgendwie klein machen, die einen, weißt du, die irgendwie in dir drin auslösen, dass man sich verstecken muss oder so. Diese Gedanken, die brauchst du in deinem Leben gar nicht. Das ist totaler Bullshit. Weg damit.
Schönes Schlusswort. Johanna, das nehme ich. Ich möchte noch einmal, dass du sagst, wo man dich findet. Sowohl Schmachtfetzen als auch vielleicht, wenn es wieder losgehen sollte, mit Burlesque. Kannst du einmal...
Jawohl. Also, liebe Leute da draußen, liebe Ladies vor allem, Ladies, ich liebe ja die Ladies. Die Ladies sollen alle zu mir kommen. Ihr findet mich im Internet unter www.schmachtfetzen.de. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram auch mit diesem Namen. Ihr findet mich als Raunchy Rita auch im Internet www.raunchyrita.de. Auch auf Instagram bin ich da und ihr findet mich auch über das Stuttgart Burlesque Festival. Das veranstalte ich zusammen mit Fanny Di Favola und Elmar Jäger. Und ich freue mich über Anfragen jeglicher Art. Wenn man googelt und Vintage-inspirierte Mode in Stuttgart eingibt, komme ich ganz oben. Und auch wenn man Burlesque in Stuttgart eingibt, findet man mich. Also wer Bock hat, mit mir in Kontakt zu treten, wird mich finden.
Großartig.
Oder ich finde euch.
Ich danke dir sehr und wünsche dir alles, alles Gute mit dem ersten und dem zweiten Laden, mit Burlesque und mit deinen Kids.
Vielen Dank.
Falls euch das jetzt am Ende etwas zu schnell ging, schreibe ich euch alle Infos, wo ihr Johanna oder auch Raunchy Rita antreffen könnt, nochmal in die Shownotes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, hoffe, die Folge hat euch gefallen und Johannas Einstellungen haben ein bisschen dazu beigetragen, dass ihr euch alle heute sexy, selbstbewusst und feminin findet. Dass ihr stolz seid auf euch und auf das, was euer Körper geleistet hat und jeden Tag leistet. Sind wir also nicht zu streng mit uns und mit den anderen. Bis dahin, eure Nora.